Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Ist das Kopftuch muslimischer Frauen Symbol der Würde oder ist es ein Symbol der Unterdrückung? Über diese Frage wird schon lange diskutiert. Gestern war sie Gegenstand einer Konferenz am Forschungszentrum Globaler Islam der Universität Frankfurt am Main. Dazu gleich mehr. Unsere weiteren Themen: Alltag in Ost-Berlin, der Hauptstadt der DDR. Eine Ausstellung 30 Jahre nach dem Mauerfall. Die Modernisierung der Altertumswissenschaften und die Mommsengesellschaft. Klangweltarchäologie, die alltägliche Geräuschkulisse aus dem Paris des 18. Jahrhunderts. Und zum Schluss sexueller Kindesmissbrauch, der Fall Lückte und die Frage, warum die Aufklärung von Sexualstraftaten so schwierig ist. Die Musik kommt heute vom Mark-Lotz-Trio und am Mikrofon ist Carsten Schröder. An sich ist ein Kopftuch nur ein Stück Stoff und hat für sich allein genommen keinen besonderen Wert. Aber wenn es um das islamische Kopftuch geht, dann ist es natürlich ein Symbol mit höchstem ideellen Wert. Und um kein Symbol wird seit Jahren heftiger und emotionaler gestritten als um das islamische Kopftuch. Ist es nun ein Symbol der Würde oder ein Symbol der Unterdrückung? Genau zu dieser Frage fand gestern an der Universität Frankfurt am Main eine Konferenz des Forschungszentrums Globaler Islam statt. Eva-Maria Götz fasst den Tag zusammen.
Wir können ja nichts machen. Ich kann mit den Kindern sprechen, aber die Kinder, die haben ja überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu sagen, wie das, was ihre Eltern oder die Gemeinschaft oder die Verwandtschaft sagt. Die Kinder haben keine Chance.
Für die Lehrerin an einer weiterführenden Schule gehört die Auseinandersetzung mit ihren kopftuchtragenden Schülerinnen und deren Umfeld zum Alltag. Sie erhoffte sich von der Konferenz inhaltliche Hilfestellung beim Umgang mit diesem Thema. Zum Beispiel bei der Frage, inwieweit das Kopftuch überhaupt zum Islam gehört oder ob es nicht vielmehr Ausdruck einer politischen Auslegung dieser Religion ist. Doch genau darum scheiden sich innerhalb der vielfältigen muslimischen Gemeinschaft die Geister. Und so ist es schon ein erstes Verdienst der Frankfurter Tagung, Menschen in einen Raum und zu einer Diskussion gebracht zu haben, die normalerweise gar nicht oder nur sehr ungerne miteinander reden. Etwa die Publizistin Kola Mariam Hübsch, Mitglied der Ahmadija-Gemeinschaft und dort für die Medienarbeit und den interreligiösen Dialog zuständig. Sie verteidigte vehement ihr Recht auf das Tragen der Kopfbedeckung als Ausdruck ihres feministischen Selbstverständnisses und muslimische Kleidung insgesamt als eine Möglichkeit, sich dem ihrer Meinung nach zu körperorientierten Blick auf Frauen in der westlichen Welt zu entziehen. Demgegenüber ist für die Journalistin und Autorin Alice Schwarzer das Kopftuch
seit 1979, seit der Machtübernahme von Khomeini im Iran, der den Kopftuchzwang da eingeführt hat und dann sind viele Länder gefolgt, ist es ein politisches Signal.
Schwarzer bedauerte die große Nachsicht, die in den letzten Jahren islamischen Funktionären entgegengebracht worden sei. Diese behaupteten fälschlicherweise, für alle Muslime zu sprechen, wenn sie das Recht auf das Tragen der Verhüllung, etwa auch im Staatsdienst, forderten. Doch die Erfahrung in südostasiatischen Ländern wie Indonesien und Malaysia oder in den Ländern des Nahen Ostens zeige, dort, wo der Islam zur Staatsreligion wurde, wurde zumindest in den letzten 4 Jahrzehnten aus dem Kopftuchrecht umgehend ein Kopftuchzwang und dessen Nichtbeachtung mit drakonischen Maßnahmen geahndet. Das habe sich jüngst am Beispiel der iranischen Menschenrechtlerin und Rechtsanwältin Nasrin Sotoudeh gezeigt, die Frauen im Kampf gegen das Kopftuch verteidigt hatte und deshalb im März 2019 zu unglaublichen 33 Jahren Haft und 148 Peitschenschlägen verurteilt wurde. Auch an den deutschen Hochschulinstituten für islamische Theologie wird das Thema Kopftuch unterschiedlich bewertet. Dr. Dina El-Omari ist Koranwissenschaftlerin an der Universität Münster. Sie differenziert zwischen der literalistischen, also wortgetreuen Auslegung der Suren, wie sie von Fundamentalisten und Konservativen betrieben würde, und einer historisch-kritischen Betrachtung des Korans, wie sie weltweit zunehmend in akademischen Kreisen betrieben würde. Für das Tragen des Kopftuches bedeutet das:
Die Koranstellen selbst geben kein Gebot her. Ja? Sie geben in bestimmten Situationen eine Empfehlung. Man würde das dann historisch verorten, man würde das fortdenken und sich fragen, eben, was ist so das Anliegen des Textes.
So empfiehlt zum Beispiel die Sure 33, Vers 59, islamischen Frauen das Überziehen von Tüchern, um sich von ungeschützten und unverschleierten Sklavinnen zu unterscheiden und so männliche Übergriffe abzuwehren. Das sei aus einer konkreten historischen Situation des 7. Jahrhunderts herausgedacht gewesen und habe heutzutage keinerlei Relevanz mehr. Diese historisch-kritische Auslegung, wie sie in Münster zukünftigen Islamlehrern an die Hand gegeben wird, müsse sich dringend auch in der Gemeindearbeit niederschlagen, sagt Dina El-Omari.
Es ist innerislamisch die Aufgabe, Räume zu schaffen, wo Frauen reflektieren können gucken, was gibt es denn für Lesarten dieses Textes. Es gibt nicht nur diese eine, sondern es gibt auch andere Lesarten. Und es muss in der religiösen Erziehung funktionieren. Das heißt, man muss offen mit dem Thema umgehen und man muss weg von diesem Zwang. Also man muss weg davon, den Frauen zu vermitteln, ihr seid nur komplett in eurer religiösen Identität, wenn ihr ein Kopftuch tragt.
Denn erst in dieser Freiheit, sagt die kopftuchtragende Wissenschaftlerin, käme zum Vorschein, wie bereichernd das Kopftuch auch sein könne.
Es gibt aber eben durchaus auch eine andere Deutung des Kopftuchs, nämlich eine spirituelle Deutung, also so wie wir das auch im Christentum und im Judentum kennen, also eine Art Demutshaltung vor Gott. Die impliziert aber ganz klar eine Freiwilligkeit.
Noch weiter mit der kritischen Betrachtung der Verschleierung geht man an der Universität Freiburg. Dort lehrt Abdel Hakim Urgi, Vertreter eines liberalen Islam und damit ein rotes Tuch für Ideologen.
Ich bin eher sehr skeptisch, dass die Frauen, die das Kopftuch tragen, dass sie das freiwillig machen.
So gäbe es Frauen, die das Kopftuch trügen, um ihre Ruhe vor den kontrollierenden Blicken und Verhalten der Glaubensgenossen zu haben. Und dann gäbe es das Beispiel der Konvertitinnen.
Alle sagen, wir tragen das Kopftuch freiwillig, das ist eine eigene Entscheidung, das stimmt. Keiner bezweifelt das. Aber diese Konvertitinnen machen einiges unbewusst, nämlich sie wissen ganz genau, ohne Kopftuch werden sie in der neuen Gemeinde nicht ernst genommen. Sie werden auch nicht als Mitglied der Gemeinde ernst genommen und deshalb sind sie letztendlich gezwungen, ein Kopftuch zu tragen.
Für Abdel Hakim Urgi ist das Kopftuch nicht nur ganz eindeutig ein historisches Produkt männlicher Herrschaft, es soll auch unterscheidbar machen.
Es geht um den Erhalt der islamischen Identität im Westen. Und einer dieser Symbole ist das Kopftuch. Letztendlich als ein politisches Statement, um sich von den anderen zu unterscheiden. Es gibt hier eine Dialektik, und zwar zwischen das Unsichtbare wird sichtbar. Ich bin unsichtbar als Frau dadurch, dass ich kein Kopftuch trage. Aber dass ich ein Kopftuch trage, dann bin ich da. Dann ich zwinge mich auf. Ich werde auch, sage ich mal, wahrgenommen halt.
Um dieser Sichtweise etwas entgegenzusetzen, hat Urgi am Freiburger Institut das Motto Aufklären statt Verschleiern formuliert. Er plädiert für eine humanistische Koranauslegung, ohne dass autoritäre Imame bereits in den Koranschulen mit einer Indoktrinierung von Kindern beginnen. Das ist auch das Thema von Necla Kelek. Für die Soziologin ist das Tragen des Kopftuchs bei Mädchen unter 18 Jahren keine Frage der Religionsfreiheit, sondern eine Verletzung der Menschenrechte, die man gesetzlich unterbinden müsse. Sie beklagt den auch in Deutschland in den letzten Jahren stark gewachsenen Druck schon auf kleine Kinder, sich den islamischen Regeln zu unterwerfen und fordert ein generelles Kopftuchverbot in Schulen.
Für mich ist die Schule der Raum, wo unsere Gesellschaft besonders den Kindern, den jungen Menschen den Raum und die Gelegenheit geben muss, ein Leben in Selbstbestimmung leben zu können und kennenzulernen und positiv zu besitzen. Für mich hat also daher das Kopftuch weder bei Lehrerinnen noch bei Schülerinnen zu suchen. Auch dann nicht, wenn muslimische Frauen uns erzählen, sie hätten sich freiwillig verhüllt.
Das islamische Kopftuch. Ist es ein Symbol der Würde oder der Unterdrückung? Die gestrige Konferenz an der Universität Frankfurt am Main fasste Eva-Maria Götz zusammen. 2019. Wir schreiben das 30. Jahr nach dem Mauerfall. In der Erinnerung an Ost-Berlin und an die DDR herrschen zwei gegensätzliche Pole vor. Der eine Pol stellt die Diktatur des SED-Staats in den Vordergrund, die Überwachung und Unterdrückung der DDR-Bürger. Der andere Pol hebt das Familiäre im Zusammenleben und das Gemeinschaftsgefühl hervor. Die Wahrheit wird wohl, wie so oft, irgendwo in der Mitte zu suchen sein. Die halbe Hauptstadt, Ost-Berlin bis 1990. So lautet der Titel einer Ausstellung über den Alltag in der früheren Hauptstadt der DDR, die morgen im Museum Ephraim-Palais in Berlin eröffnet wird. Isabel Fanrich Lautenschläger hat sich dort vorab umgeschaut.
Sie kommen hier rein und treten als erstes auf einen Stadtplan von Ost-Berlin, den berühmten Stadtplan, wo West-Berlin weißer Fleck ist. Das heißt, die Besucherinnen und Besucher betreten im symbolischen Sinne Ost-Berlin, wenn sie in die Ausstellung kommen.
Gleich dahinter im Foyer des Ephraim-Palais ragt eine heruntergekommene Rakete aus dem einstigen Vergnügungspark im Plenter Wald in die Höhe. Ein Symbol dafür, dass Ost-Berlin von den 1960er Jahren bis zum Mauerfall einen großen Wandel erlebt hat. Der Mittelpunkt der politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Elite, ab 1968 offiziell Hauptstadt, stand für den Aufbruch in die Moderne. Die konsumfreudigeren 80er Jahre dagegen wurden spürbar frostiger, so der Kurator Jürgen Daniel. Bislang konkurrierten in der Erinnerung daran allerdings zwei Bilder, betont der stellvertretende Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam. Das hofft er durch die Ausstellung zu korrigieren.
Das eine, es ist die Stadt der Macht, das Machtzentrum des SED-Staats, das Zentrum von Staatssicherheit, Polizei, Kontrolle und Überwachung. Und in den letzten Jahren hat sich ein Gegenbild aktiviert, was Ost-Berlin so ein bisschen als Eldorado der Subkultur feiert. Und dazwischen gibt es aber eine ganze Gesellschaft zu entdecken, eine Stadtgesellschaft, deren Alltag wir uns hier ein bisschen widmen wollen. Und der Versuch ist, verschiedene Perspektiven zu spiegeln.
Assoziationen zu Ost-Berlin kleben auf den Treppenstufen zum ersten und zweiten Stock. Grau als dominierende Farbe der Häuser, goldene Hausnummer als Auszeichnung im Wettbewerb um gepflegte Vorgärten und Oberschweineöde als großes Industriegebiet. Ost-Berlin hat manches gemeinsam mit anderen DDR-Größen wie Leipzig, Dresden oder Rostock. Dass es hier dennoch anders zuging und die Hauptstadt national und international als Magnet funktionierte, egal ob es um Konsum, Untertauchen oder Arbeiten ging, zeigen sechs Biografien.
Wir haben die Kombinatsdirektorin vom VEB Berlin Kosmetik, die delegiert wurde nach Ost-Berlin, die dort in der Wirtschaft Karriere gemacht hat. Wir erzählen die Geschichte von einem Hausbesetzer, der nach Ost-Berlin gekommen ist, was sehr populär war, weil man eine besetzte Wohnung relativ schnell legalisieren konnte, indem man sich dann Miete bezahlt hat und sich bei der Polizei gemeldet hat. Wir erzählen die Geschichte von jemandem, der nach Hohenschönhausen mit dem Bus in die Haftanstalt eingeht, weil er in Berlin die Grenze fotografiert hat.
Nicht die Geschichte der Stadt, deren Machtasymmetrien und Teilung 1961 stehen im Mittelpunkt der Ausstellung, sondern das alltägliche Wohnen, Arbeiten und Konsumieren, der Verkehr, die Industrie und Umwelt.
Es geht so ein bisschen auch um eine Augenhöhe der Erfahrung, ne? Dass diese Geschichten aus Ost-Berlin erzählt werden können, dass wir inzwischen ein bisschen differenzierter, mit einem größeren Abstand auf die Stadt schauen. Das merkt man auch, wenn über Fragen diskutiert wird, wie gehen wir mit der Architektur der sozialistischen Moderne etwa um. In den 90er Jahren, wir werden das hier auch zeigen, ist viel abgerissen worden, was mit Ost-Berlin verbunden ist, das Ahornblatt, der Palast der Republik. Inzwischen scheint sich die Stimmung ein bisschen zu ändern und vieles, was mit Ost-Berlin zusammenhängt, mit den materiellen Spuren in der Stadt, wird anders wahrgenommen.
Manche Exponate durchbrechen die vielen Mythen zu Ost-Berlin. Auf einer meterlangen Fotostrecke, die sich über drei Wände zieht, ist die Greifswalder Straße aus dem Jahr 1981 zu sehen. Ines Hahn hat sie trotz bestehender Lücken Haus für Haus aneinandergeklebt. Wer die Fotos gemacht hat, lässt sich nicht feststellen. Die Leiterin der fotografischen Sammlung der Stiftung Stadtmuseen Berlin vermutet dahinter eine Planungsinstanz. Diese habe feststellen wollen, wie hoch der Anteil an staatlichem und genossenschaftlichem Handel auf dieser Straße war. Sie selbst lebt dort seit ihrer Kindheit.
Ein Mythos, der ganz klar ist, der Osten war grau. Aber wenn man sich das anguckt, wie viel hier wirklich gewesen ist, die Greifswalder Straße ist ja keine berühmte Magistrale. Da ist so viel an verschiedenen Gaststätten, Kneipen, Nationalitätenrestaurants, es ist Freizeit, es sind Parks, verschiedenste Geschäfte, Einzelhandel, also nicht große Kaufhäuser, sondern wirklich eine Lebendigkeit, dass man im direkten Wohnumfeld mit dem Einkaufsbeutel losgehen kann und die wichtigsten Dinge seines Lebens um die Ecke kriegt.
Der zweite Mythos, mit dem die Fotoserie aufräumt, es habe in der DDR nach mehreren Enteignungswellen keine privaten Betriebe mehr gegeben.
Es ist doch eine relativ erstaunliche Anzahl von privaten Betrieben doch auch vorhanden. Friseure, Bäcker, Fleischereien, sogenannte Schrauber und Bastler, also kleine Werkstätten, teilweise auf den Höfen. Ich habe mir ja die Mühe gemacht, wirklich anhand des Telefonbuches von Ost-Berlin für jedes Haus rauszukriegen, wer hat da gewohnt und gearbeitet.
Dass es im Alltag der Diktatur die umstrittene Nische gab, in die Überwachung und Kontrolle keinen oder nur wenig Eingang fanden, davon ist Kurator Jürgen Daniel überzeugt. Er hofft, verfestigte Sichtweisen auf Ost-Berlin und die DDR aufzubrechen.
So ein bisschen als Gegenreaktion auf die Verbösung der DDR, die es lange Zeit gegeben hat, gibt es auch eine Tendenz, dann wieder viele Dinge, die durchaus, sage ich mal, im Sinne von selbstkritischer Reflexion des eigenen Lebens in so einem Land durchaus auch mal da gewesen sind, dann auch wieder verschüttet werden. Also das, glaube ich, wäre auch eine Aufgabe, das ein bisschen wieder in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, ja, Staat, Herrschaft, Kontrolle, Staatssicherheit waren mitunter beiläufig, sodass man sie scheinbar nicht wahrgenommen hat. Sie waren aber da und man muss sich das auch wieder ins Bewusstsein rufen, dass sie da waren und dass das dazugehörte und gleichzeitig es ganz unterschiedliche Formen gibt, damit umzugehen.
Eine der rund 600 ausgestellten Fotografien zeigt, wie ein junger Mann am Alexanderplatz verhaftet wurde und manche dabei zusahen. Dass andere sich deshalb vom Staat innerlich distanzierten oder sogar dagegen protestierten, diese unterschiedlichen Perspektiven hofft Jürgen Daniel in der Ausstellung einzufangen.
Ich hoffe schon, dass sich viele wiederfinden, aber nicht so in dem Sinne, dass sie in der Ausstellung das Etikett für ihr individuelles Leben finden, sondern eher so ein bisschen als Ermunterung, das andere auch wahrzunehmen und zuzulassen. Weil ich glaube, woran die Diskussion über den Osten ein bisschen krankt ist, dass sie immer so in so einem Ost-West-Kontext geführt wird, es aber auch eine Verständigung unter den Ostdeutschen über ihr Leben immer noch geben muss.
Die halbe Hauptstadt Ost-Berlin bis 1990. Das war ein Beitrag von Isabel Fanrich Lautenschläger. Die Ausstellung über den Alltag in der früheren Hauptstadt der DDR wird morgen im Museum Ephraim-Palais in Berlin eröffnet und ist dort bis zum 9. November zu sehen.
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/auskultur-und-sozialwissenschaften, auch als Podcast.
Theodor Mommsen war einer der einflussreichsten deutschen Altertumsforscher. Im hohen Alter von 87 Jahren erhielt er 1902 für seine Darstellung der römischen Geschichte den Nobelpreis für Literatur. Mommsen war nicht unbedingt das, was man einen Sympathieträger nennen würde. Bei seinen Studenten soll er für seinen Vorlesungsstil sehr unbeliebt gewesen sein. Bei Stellenbesetzungen soll er Günstlinge bevorzugt haben und andere hatten das Nachsehen. Heute ist er immer noch der Namensgeber der Mommsen-Gesellschaft, zu der sich deutschsprachige Altertumsforscher zusammengeschlossen haben, die sich mit dem klassischen griechisch-römischen Altertum befassen. Vergangene Woche fand in Berlin die 35. große Mommsen-Tagung statt. Dort ging es um die Modernisierung der Altertumswissenschaften und die Erschließung neuer Forschungsfelder. Möglich und nötig sei das, so Mommsens Nachfolger, durch sogenannte Cultural Terms, also kulturwissenschaftliche Wenden. Norbert Seitz hat zugehört.
Ein Zwischenresümee sollte gezogen werden, wie sehr die Cultural Turns in immer stärkerem Maße auch die Altertumswissenschaften beeinflussen. Und dazu zählt man die klassische Philologie, die alte Geschichte und die klassische Archäologie. Als Johanna Fabricius Archäologin an der FU Berlin und Veranstalterin, bei der Vorbereitung eine ziemlich lang gewordene Liste an Turns angelegt hat, mochte auch sie einen gewissen modischen Zug, der den Wänden anhaftet, nicht in Abrede stellen. Doch sie schränkt ein.
Auf der anderen Seite finde ich Forschungsmoden nicht grundsätzlich falsch. Und letztendlich gehören sich wechselnde Forschungsfelder auch zum Selbstverständnis von geisteswissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Forschen. Also sie stimulieren zu aktuellen Diskussionen, auch zur Erörterung und Differenzierung von Themenfeldern, die auch die Öffentlichkeit interessiert.
Und von Interesse sind derzeit die Gender Studies oder Fragen zur Familie, Themen von Raum und Zeit oder auch fachspezifisch die Bildersprache der antiken Vasenmalerei. Das Spektrum war demgemäß sehr breit angelegt, vom Spatial über den Material zum Philological Turn. Nicht zu vergessen aus aktuellem Anlass der Ecological Turn. Johanna Fabricius.
Das ist ja gerade auch der Sinn dieser Veranstaltung, dass die Turns, die sich zunächst in einem unserer Fächer etabliert haben, dass sich diese Gegenstandsbereiche dann auch in den anderen Fächern Neugier erfreuen. In ähnlicher Weise wird auch in der Archäologie beispielsweise die Thematik der Gefühle aufgegriffen oder die Thematik, die auch eher von den Text und den historischen Wissenschaften kommt, über Gedächtnis und die Frage, welche Gegenstände Gedächtnis speichern können.
Begonnen wurde mit einer Spurensuche nach der politischen Kultur in der Antike, bei der die alte Geschichte auf politische Organisation mit starken republikanischen Prägungen gestoßen ist. Die Plebs Urbana der Kaiserzeit war nämlich keineswegs eine entpolitisierte Masse. Ein Ensemble von Medien und Foren bildete die Basis einer spezifisch aristokratischen politischen Kultur. Althistoriker Egon Fleig führt dazu aus.
Uns ist aufgefallen, dass wir es zu tun haben in der alten Geschichte mit einer sehr großen Vielfalt von rituellen Begegnungen zwischen Oberschicht und Unterschicht in einem zivischen Rahmen, also in einem politischen Rahmen, der durch Bürgerlichkeit ausgezeichnet ist. Und da die Quellen sehr stark die Oberschichten privilegieren, haben wir in den letzten 30 Jahren einfach enorm zulegen können bei den Themen Lebensführung des Adels. Das sind habituelle Dispositionen, die wir früher überhaupt nie ins Auge gefasst haben.
Die politische Kultur der römisch-republikanischen Civilisation du Spectacle bewegte sich im Rahmen einer Herrschaft des Rituals, in der die öffentliche Rede, der demonstrative Auftritt auf der großen Bühne zum Medium der Kommunikation avancierte. Und diese Rolle hatten alle zu erfüllen, wie Karl Joachim Hölkeskamp vom Institut für Altertumskunde in Köln schildert.
Jedes Jahr war ein Superwahljahr und gewählt wurde nur, wer ausreichend bekannt war. Und ausreichend bekannt wurde man nur, wenn man in der Öffentlichkeit in der Rolle des Redners auftrat, und zwar schon als junger Mann. Häufig war es so, dass Abkömmlinge der berühmten Familien so mit Anfang, Mitte 20 anfingen, andere möglichst hochmögende ältere Herren vor Gericht zu zerren. Das klappte zwar meistens nicht, aber mit den Plädoyers wurde natürlich auch der junge Ankläger immer bekannter.
In den Stadtstaaten waren die Institutionen nicht entrückt, sondern sichtbar und präsent. Die Öffentlichkeit lebte von Formen einer mediterranen Open-Air-Kultur. Doch vor allem Quellenstudium ist auch der Umgang mit Texten auf den Prüfstand geraten. Ein Philological Turn wird eingefordert. Protagonist dieser Wende ist Jürgen Paul Schwind, klassischer Philologe in Heidelberg. Er will den Texten wieder zu ihrem Recht verhelfen und den Blick noch weiter zurück auf die utopistischen Traditionsbestände lenken.
Philologie ist mehr als die Erschließung von Sätzen im Sinne von philosophischen Annahmen. Philologie ist in dem Sinne gerecht, dass sie versucht, auch die Stimmen in Texten zu Gehör zu bringen, die vielleicht gerade nicht opportun sind, die in eine andere Zeit entweder zurück- oder vorausweisen. Das ist das utopische und das revolutionäre Potenzial der Philologie.
Durch den Trend zu den Turns geraten Althistoriker immer mehr unter Zugzwang, sich für aktuell bedrängende Themen zu öffnen. Zum Beispiel, welche altertumswissenschaftliche Relevanz hat die Ökologie? Der Althistoriker Christopher Schliephake aus Augsburg arbeitet am Ecological oder Environmental Turn. dieser setzt voraus, narrativen kulturellen Symbolen auf den Grund zu gehen, die uns verraten, wie sich das Verhältnis des Menschen in der Antike zu seiner Umwelt gestaltete.
Nun, aus meinem Blickwinkel betrachtet ist die Relevanz hoch, da erstens immer wieder neue Quellentypen erschlossen werden, zum Beispiel durch die historische Klimaforschung, durch naturwissenschaftliche Methoden, die einfach neues Quellenmaterial bereitstellen, sodass wir als Althistoriker gezwungen sind, diesen neuen Schatz an Quellen und Datenmaterial auszuwerten und zurückzuführen eben in historische Analysen.
Die Menschen in der Antike kannten also durchaus ökologische Probleme, auch wenn sie noch nichts vom Plastikmüll oder radioaktiver Strahlung wussten. Dabei ist es keineswegs so, dass sie in einem harmonischeren Wechselverhältnis mit ihrer Natur gestanden hätten.
Ich würde sagen, das waren sie nicht immer, aber in manchen Punkten vielleicht doch, und daraus lässt sich lernen.
Die Modernisierung der Altertumswissenschaften, von der 35. großen Mommsentagung, berichtete Norbert Seitz. Zu einer kniffligen Frage für akustische Feinschmecker. Wie mögen sich vor etwa 250 Jahren die Alltagsgeräusche in den Metropolen der damaligen Epoche, zum Beispiel in Paris, angehört haben? Tonbänder gab es damals noch nicht, solche Aufzeichnungen fallen also aus. Man muss sie rekonstruieren, wie es in historischen Filmen gemacht wird, wenn Kutschenräder über Kopfsteinpflaster rumpeln oder Webstühle klappern. Aber gibt es auch das Gebrumme der Fliegenschwärme wieder, die sich auf dem Marktplatz über Lebensmittelreste hermachen, oder das Gebell streunender Hunde? Mit solchen Fragen beschäftigt sich in Frankreich eine Wissenschaftlerin, die damit ein neues Fachgebiet erfunden hat, die Klangweltarchäologie. Mylène Pardoin ist weltweit die einzige, die eine auf Wissenschaft basierende Zeitreise für die Ohren anbietet. Susanne Krause hat sie in Paris getroffen.
Mylène Pardoin ist am Quai des rechten Seineufers auf Feldforschungsexkursion. Die frühere Schnellstraße direkt neben dem Fluss ist heutzutage Fußgängern und Radlern vorbehalten. Gegenüber auf der Île Saint-Louis erheben sich historische Wohnhäuser mit großbürgerlichen Fassaden. Hier, wo sie heute gehe, erzählt Mylène Pardoin, floss im 18. Jahrhundert noch die Seine. Erst später wurde sie in ein gemauertes Flussbett einige Meter weiter links gezwängt. Auch sonst habe sich in den letzten drei Jahrhunderten hier einiges verändert, sagt die Forscherin.
Alors les métiers liés à la Seine, c'est tous les métiers qui sont liés à la pêche.
In dieser Zone fanden sich früher alle Berufe, die mit der Seine verbunden waren. Also alles rund um die Fischerei. Dazu die Waschfrauen, die Müllerboote, die an großen Eisenringen wie dem da drüben in der Quaimauer angetaut waren. Das Mahlwerk der schwimmenden Mühlen wurde von der Wasserkraft angetrieben. Die Getreidereste landeten in der Seine, wo einige Meter weiter die Waschfrauen ihrer Arbeit nachgingen. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wie die Wäsche damals aussah. Jedenfalls herrschte hier früher sehr viel Betrieb. Und zudem wurden ja auch alle Waren und Güter über die Seine nach Paris gebracht.
Et toutes les marchandises arrivent par la Seine également.
Mylène Pardoin hat die damalige Geräuschewelt mit ihrem Projekt Bretèse auferstehen lassen. Nicht nur die akustische Kulisse des Seine-Quais, sondern die eines 50 Hektar umfassenden Planquadrats mitten in Paris, rund um den heutigen Châtelet-Platz. Im 18. Jahrhundert wurde es Grand Châtelet-Viertel genannt. Das hat Pardoin in einem 6-Minuten-Film rekonstruiert. Die Computeranimation ermöglicht eine Zeitreise, einen Bummel durch das historische Viertel. Zwar sind im Video die Straßen und Plätze menschenleer, doch dank der Tonspur taucht es Ohr ein in den damaligen akustischen Alltagstrubel. Um die Fischmarktstände brummen Wolken von Fliegenschwärmen. Pferdekutschen rattern über das Kopfsteinpflaster. Von ferne wehen die schabenden Geräusche der Gerber herüber, das Rattern von Webstühlen. Für die Rekonstruktion dieser historischen Tonkulisse hat die Wissenschaftlerin Jahre in Archiven verbracht.
Alle Verwaltungsregister zum Beispiel sind wahre Fundgruben, vor allem die Steuerregister. Sie erlauben, die damaligen Hausbesitzer zu lokalisieren. Vor allem aber geben sie Auskunft über deren Mieter, von denen viele handwerklich tätig waren.
Der zweite Schritt von Pardoins Recherche besteht darin, herauszufinden, welches Werkzeug die Handwerker damals nutzten. Als nächstes überprüft sie, ob dieses Metier heute noch und mit denselben Utensilien ausgeübt wird.
Glücklicherweise verfügen wir in Frankreich über ein reiches handwerkliches Erbe. Die Wandergesellentradition ist noch sehr ausgeprägt. Die sogenannten Compagnons du Devoir lehren nicht nur heutige Arbeitsmethoden, sie erhalten auch alte Praktiken und Werkzeuge am Leben.
Pardoin hat die Geräusche aufgenommen, die Wandergesellen beim Arbeiten mit historischen Utensilien erzeugen. Und der Tonkulisse, Schicht auf Schicht, blätterteigartig, weitere Klänge beigewebt, überaus detailversessen. Die Möwenart, die vor 300 Jahren an den Zähnekäs kreischte, ist mittlerweile gen Norden abgewandert, nach Deutschland. Der Authentizität wegen fuhr Pardoin also dorthin, um die Möwenschreie aufzunehmen. Die Rekonstruktion der Geräuschkulisse im Pariser Zentrum des 18. Jahrhunderts, an der Pardoin seit 13 Jahren unermüdlich arbeitet, ist längst nicht ihr einziges Projekt. Im Schloss von Versailles machen ihre Klangbilder das Hofleben des Sonnenkönigs hörbar. Ein weiteres Werk der Klangweltarchäologin findet sich in der archäologischen Krypta der Stadt Paris, unter dem Vorhof der Kathedrale Notre-Dame gelegen. In einem kleinen Raum schaut der Besucher auf die Überreste einer Kehmauer, die hier bei archäologischen Grabungen entdeckt wurden, Steinquader des sogenannten Quai Romain, des Hafens von Lutetia im 1., 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Konservatorin Sylvie Robin ist ganz Ohr für die Geräusche, die den Raum erfüllen.
Zu hören sind da Bootsleute, Händler, Tiere, die zur Tränke an den Fluss gebracht werden, Passanten, Fischer. All die Geräusche, die die damaligen menschlichen Aktivitäten heraufbeschwören.
Die Besucher seien ganz begeistert von dieser Tonkulisse, sagt Sylvie Robin. Und für Archäologen wie sie sei Pardoins Arbeit sehr interessant, erklärt die Konservatorin.
Eine archäologische Stätte ist zumeist ein eher kühles, mineralisches Universum, in dem es auf den ersten Blick an Menschlichem mangelt. Da bringt der Ton dann das menschliche Leben ein und vermittelt mehr als ein Bild allein es könnte. Allerdings könnte man eventuell noch pädagogischer vorgehen und die Arbeitsweise der Klangweltarchäologie besser erklären. Vor allem aber den Besuchern detailliert darlegen, welche menschlichen Aktivitäten die Klangfreske enthält.
Denn nur wenige haben ein so feines Gehör wie Mylène Pardoin oder ihre Gabe, das, was sie sieht und liest, gleich in entsprechenden Klangwelten wahrzunehmen.
Klangweltarchäologie. Aus Paris berichtete Susanne Krause. Im Oktober 2018 endete im nordrhein-westfälischen Lückte für mindestens 40 Kinder ein Martyrium und es begann die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs, den mehrere Straftäter an Kindern und Jugendlichen begangen hatten. Immer mehr Details wurden in den folgenden Wochen und Monaten bekannt, auch das schier unvorstellbare Versagen der Behörden. Warum ist die Aufklärung von sexuellem Kindesmissbrauch so schwierig? Welche Strukturen verhindern in Familien und Jugendämtern, Heimen und Kirchen eine rasche Hilfe für die betroffenen Kinder? Und lässt sich Kindesmissbrauch überhaupt mit den Mitteln des Strafrechts verhindern? Ein Beitrag von Mirko Smiljanic.
Gießen in den Räumen der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT. keine spektakulären Büros, eher typisch deutsche Amtsstuben, eine Außenstelle der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Und doch zählt die Anfang 2010 gegründete Sondereinheit mittlerweile zu einer der wichtigsten Strafverfolgungsbehörden beim Kindesmissbrauch und beim Besitz und Handel von Kinderpornografie, sobald es einen Bezug zum Internet gibt. Über Arbeitsmangel können sich die rund 10 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nicht beklagen. 2018 gingen 4.000 neue Ermittlungsverfahren bei ihnen ein, verglichen mit 2017 ein Plus von 25%. Einfache Fälle waren darunter, aber auch juristische Schwergewichte wie dieses Internetportal.
Das ist jetzt die Startseite von Elysium, so wie man sie gesehen hat, wenn man die entsprechende Onion-Domain eingegeben hat im Tor-Browser.
Elysium ist ein Begriff aus der griechischen Mythologie und bedeutet Insel der Seligen. Das Kinderpornoportal Elysium war allerdings eine Insel des Grauens. Wer sich anonym angemeldet hat, fand eine hochdifferenzierte Auswahl an Kinderpornografie, so Dr. Julia Busweiler, leitende Staatsanwältin im Elysium-Fall.
Und dann gab es insbesondere die Kategorien, unterteilt nach Alters- und Geschlechtsbereichen, in denen das kinderpornografische Material abrufbar war. Wie man beispielsweise hier sieht, wenn man jetzt den Präferenzbereich bei Mädchen hat und dann einen bestimmten Altersbereich, wie beispielsweise 0 bis 5 Jahre, also Babies and Toddlers, Babys und Kleinkinder, dann wäre man hier fündig geworden.
Preteen Hardcore, Preteen Softcore, Nudism, Cam oder Fetisch, jede nur erdenkliche Perversion bot die deutsche Tauschbörse, hochgeladen von weltweit rund 100.000 Nutzern, so Julia Busweiler.
Also jeder, der dort angemeldet war, konnte sowohl das Material beziehen, als auch selbst Material einstellen. Man musste schlicht und ergreifend einen Link zum Material posten und dann war es jedem möglich, das herunterzuladen.
Die Nutzer fühlten sich erstaunlich sicher. Das Fahnder, den mitten in Hessen in einer Autowerkstatt untergebrachten Elysium-Server überhaupt fanden, lag an einem Fehler in der Programmierung der Website. Normalerweise ist das Darknet, die dunkle Seite des Internets, stockfinster, so Georg Ungefug, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität.
Es ist regelmäßig sehr, sehr aufwendig und sehr schwer und auch ohne eine Erfolgsgarantie, Personen im Darknet zu identifizieren. Das heißt, die Ermittlungen hier in diesem Bereich sind von einem sehr, sehr starken, großen Aufwand geprägt. Es gibt wenige technische Möglichkeiten. Mit technischen Mitteln wie der Telekommunikationsüberwachung ist eine Identifizierung nicht möglich. Wir sind dann dementsprechend angewiesen auf klassische Ermittlungsmaßnahmen wie den Einsatz von verdeckten Ermittlern.
Das Dunkelfeld sei groß. Zu fassen bekomme man immer nur Einzelfälle, so Ungefug. Warum ist das so? Dafür gibt es mehrere Gründe. Das Internet ist ein globales Medium, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Behörden funktioniert allerdings nur unzureichend. Befugnisse und technische Ausstattung von Ermittlungsbehörden sind begrenzt und mangelhaft. Mangelhaft ist häufig auch die Ausbildung von Polizisten und Sozialarbeitern, Staatsanwälten und Richtern. Viele wissen nicht, woran und wie sie misshandelte Kinder erkennen können. Hinzu kommt, dass weite Teile der Bevölkerung nicht wirklich sensibilisiert sind für sexualisierte Gewalt an Kindern. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass die Gesellschaft Kindern überhaupt eigene Rechte zuerkannt hat.
Wenn wir an Kindheit und Jugend heute denken, dann denken wir an eine Lebensphase und wir sehen Kinder und Jugendliche als Subjekte mit eigenen Rechten. Wenn wir in die Geschichte schauen, dann gab es zwar Kindheit und Jugend immer schon als biologische Entwicklungsphasen, aber nicht als solche eigenständigen Lebensphasen. Und es war eine Entwicklung über mehrere hundert Jahre, dass Kinder tatsächlich als Subjekte mit eigenen Rechten wahrgenommen wurden.
Ulrike Urban-Stahl, Professorin für Sozialpädagogik an der Freien Universität Berlin.
Wenn wir ins Mittelalter schauen, dann waren Kinder das Eigentum des Vaters und es war legitim oder wurde zumindest nicht bestraft, Kinder auch zu bedrohen, ihnen sexuelle Gewalt anzutun, sie zu verkaufen, sie zu schlagen, sie zu quälen. Das heißt, unser Blick heute auf Kinder ist ein völlig anderer als der, den wir vor einigen hundert Jahren hatten. Und selbst wenn wir in den letzten 50 Jahren schauen, dann gab es immer wieder Entwicklungen, in denen bestimmte Themen von Gewalt gegen Kinder enttabuisiert wurden und damit einhergehend dann auch gesellschaftliche Sensibilisierung stattfand für diese Themen.
Das Züchtigungsrecht der Eltern gegenüber ihren Kindern wurde in Österreich stufenweise zwischen 1975 und 1989 abgeschafft. In Deutschland strich der Gesetzgeber dieses Recht endgültig erst im Jahre 2000 durch eine Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches. Seither haben Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung.
In den 80er Jahren waren es vor allem Selbsthilfegruppen betroffener Frauen, die sexuelle Gewalt durch ihren Vater thematisierten und entsprechende Unterstützungsangebote auch für Mädchen aufbauten. Und das war deutlich entstanden aus der Frauenbewegung. Die nächsten Schritte waren dann aber natürlich zu sagen, nicht nur Mädchen sind betroffen von sexualisierter Gewalt, sondern auch Jungen sind betroffen davon. Und nicht nur Männer sind Täter, sondern auch Frauen sind Täterinnen.
Wie schwer es fällt, sich Frauen als Täterinnen sexualisierter Gewalt vorzustellen, offenbarte der Fall in Staufen bei Freiburg aus dem Jahre 2018, bei dem eine Mutter ihren Sohn im Internet Freiern zur Vergewaltigung angeboten hat. Hinzu kommt, dass sexuelle Gewalt von Frauen an Kindern häufig gar nicht als Übergriff gesehen wird, so Ulrike Urban-Stahl.
In unserer heutigen Gesellschaft ist es ja immer noch so, dass ein Großteil der Pflegearbeit, der Care-Arbeit Frauen übernehmen. Frauen bauen in diesem Rahmen häufig eine sehr viel auch körperlich nähere Beziehung zu Kindern auf. Und hier die feine Grenze zwischen tatsächlich einer engen Bindung und Übergriffigkeit zu ziehen, ist sehr schwer. Das Thema Grenzziehung in Beziehungen ist sowieso ein ganz zentrales Element bei diesem gesamten Thema. Und gerade bei Frauen wird häufig eher das als eine sehr enge, zum Beispiel Mutter-Sohn-Beziehung definiert oder interpretiert.
Aber selbst wenn es sexualisierte Beziehungen zu Kindern gibt, gleichgültig ob sie von Eltern oder Erziehern, Priestern oder Verwandten ausgehen, wird der Missbrauch als solcher fast nie erkannt und benannt. Es ist ein verstörend seltsames Phänomen. Die meisten Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder finden im sogenannten Nahbereich statt, in der Familie, in Kitas, in Freizeitgruppen und so weiter. Und trotzdem dringt von den Taten nichts nach außen. Merkt niemand, was passiert? Will niemand etwas merken?
Die eine Möglichkeit ist, die Mutter weiß das und hat Angst. Das deutet darauf hin, dass sexualisierte Gewalt in sozialen Beziehungen und auch in Machtverhältnissen stattfindet, in der die Personen eine Beziehung miteinander haben, eine Geschichte miteinander haben.
Friederike Lorenz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaft der Bergischen Universität Wuppertal.
Ein anderer Fall kann aber auch sein, dass einem Kind sexualisierte Gewalt angetan wird, ihm aber nicht geglaubt wird, weil eben aufgrund dieser engen Beziehung die Beziehung auch andere Dimensionen hat, die Beziehung eben auch Nähe hat und Zuwendung und eine familiäre Geschichte und einen familiären Alltag, in dem das Kind eine bestimmte Rolle hat, die Eltern vielleicht eine bestimmte Beziehung miteinander haben und was die Thematisierung erschwert.
Aber nicht unmöglich macht. Wissenschaftler wissen zum Beispiel, dass betroffene Kinder durchaus über erlebte sexuelle Gewalt sprechen. Allerdings tun sie dies mit Worten und Hinweisen, die entweder niemand versteht oder niemand verstehen will.
Aus den Erzählungen der Betroffenen wird deutlich, sie haben gesprochen, sie haben sich geäußert, aber sie wurden nicht ernst genommen, ihnen wurde nicht geglaubt oder sie wurden sogar gezielt von den Tätern und zum Teil auch Täterinnen diskreditiert und als unglaubwürdig dargestellt.
Noch schwieriger ist es für Kinder, die in Institutionen wie Kitas, Schulen und Heimen sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind. Lehrer, Erzieher und Gruppenleiter verfügen über Machtmittel.
Diese Machtmittel betreffen zum Beispiel die Möglichkeit, über Kinder zu dokumentieren, über Kinderberichte zu verfassen, Kinder Intimbesprechungen zu besprechen, mit den Eltern über Kinder zu sprechen. Und in all diesen Sprachsettings der Erwachsenen haben sie die Möglichkeit, ein Bild vom Kind zu zeichnen. Und wenn fortwährend über ein Kind das Bild gezeichnet wird, es ist unglaubwürdig oder es ist vielleicht selbst übergriffig und so weiter, erschwert das wiederum Momente, in denen dieses Kind selbst Übergriffigkeiten versucht zu thematisieren, weil bereits ein bestimmtes Bild über es gezeichnet wurde.
Friederike Lorenz hat für dieses Phänomen den Begriff Schweigen im Sprechen geprägt.
Also im vielfältigen Sprechen über Kinder in pädagogischen Institutionen, im Schreiben, in Fallbesprechungen und so weiter, kann Gewalt auch mithilfe von Fachvokabular verschwiegen werden.
Erschwerend kommt noch etwas anderes hinzu. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in pädagogischen Institutionen wie Heimen kennen den sexuellen Missbrauch an Kindern häufig nur als mediales Ereignis. Erstaunlicherweise können sie sich nicht vorstellen,
dass in ihrem nahen Umfeld, dass ein Kollege von ihnen, eine Kollegin von ihnen sexuelle Gewalt verübt an Kindern, die bei ihnen sind. Sie sagen zum Beispiel, das ist so ein Unding, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Maike Wittfeld, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Duisburg-Essen.
Wenn man das abstrahiert von diesen ganz konkreten Fällen, wird darin deutlich, dass sexuelle Gewalt etwas ist, was unsere Grundfesten berührt. Die Ordnung quasi, in dem wir leben, auf den Kopf stellt. Und das macht es sowohl für Betroffene als auch für Menschen, die dabei sind, ob sie jetzt Zeugen sind oder ob sie quasi Menschen sind, die parallel anwesend sind, macht es so schwierig.
Angst spielt eine große Rolle. Die Angst, sich schuldig zu machen, die Angst, selbst unter Verdacht zu geraten, aber auch die durchaus berechtigte Angst, dass ein geäußerter Verdacht, der sich im Nachhinein als falsch herausstellt, großen Schaden anrichtet.
Es gibt in der Tat Berichte von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das für sie fatale Folgen hat, also einen sozialen Tod quasi für sie nach sich ziehen kann. Es gibt immer wieder Erzählungen über Kollegen, denen das so passiert ist. Es gibt aber auch andersrum Berichte davon, dass in Institutionen sehr wohl gesprochen wird darüber, was eigentlich Grenzen sind, was man machen kann und nicht. Und es braucht eine Kultur, in der man darüber spricht, was man darf und was man nicht darf und in denen auch Fehler passieren können.
Sexuelle Gewalt an Kindern ist weit verbreitet, sie abzustellen wird nicht möglich sein. Aus diesem Grund sind Präventionsmaßnahmen wichtig, so Ulrike Urban-Stahl von der Freien Universität Berlin.
Eine verbreitete Präventionsstrategie ist es ja, Kinder zu stärken, also sie zu ermutigen, ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen, sich zu trauen, Nein zu sagen und sich Hilfe zu holen, wenn sie sich unwohl fühlen und ihre Grenzen überschritten sehen. Eine zweite Präventionsstrategie ist tatsächlich die Enttabuisierung, das in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, Gesellschaft zu sensibilisieren, Fachkräfte in Schule, in Jugendhilfe, im Gesundheitswesen zu sensibilisieren, damit sie so etwas überhaupt wahrnehmen und damit umgehen. Und eine dritte Präventionsstrategie ist dann auch die sogenannte Täterarbeit.
Die Arbeit mit Tätern und mit Menschen, die möglicherweise Täter werden könnten, spielt eine wichtige Rolle. Pädophile Präferenzen lassen sich durch Freiheitsstrafen, egal wie hoch sie ausfallen, weder ändern noch eindämmen. Dafür brauche man, so Georg Ungefug, Oberstaatsanwalt, an der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität ganz andere Ansätze.
Was sehr wichtig ist, ist therapeutische Behandlung, sogenannte Sexualtherapien für Straftäter oder für Personen, die noch keine Straftat begangen haben, aber letztlich dann auch gefährdet sind, so etwas zu tun. Und dazu muss man feststellen, dass das entsprechende therapeutische Angebot auf dem Markt vergleichsweise gering ist. Das heißt, es gibt wenig Angebote in diesem Bereich. Es gibt wenig beispielhafte bundesweite Projekte, wie das Projekt Kein Täter werden. Und das ist etwas, wo auch Nachholbedarf besteht. Das heißt, ohne funktionierende therapeutische Möglichkeiten, ohne die Kriminalprävention in diesem Bereich, wird es auch eine nachhaltige, effektive Strafverfolgungsbekämpfung im Bereich Kinderpornografie, sexueller Missbrauch von Kindern nicht geben.
Der Elysium-Fall ist juristisch abgeschlossen. Die Täter sind zu hohen Haftstrafen verurteilt. Für die Staatsanwältin Dr. Julia Busweiler vom ZIT Gießen bedeutet das, neue Fälle über misshandelte und gequälte Kinder müssen aufgeklärt werden. Tausende Filme und Bilder muss sie dabei sichten, eine Belastung, der sie sich freiwillig aussetzt.
Jeder, der in dem Bereich arbeitet, der sollte sich das gut überlegt haben, sollte das auch ausgetestet haben zuvor. Was man aber nicht vergessen darf, auf der anderen Seite birgt dieser Bereich eine hohe Motivation in sich, weil man weiß, wofür man ermittelt. Man weiß, man kann bestenfalls den sexuellen Missbrauch eines Kindes beenden, weil jedes Bild zeigt einen sexuellen Missbrauch. Und wenn es Bilder sind, die uns noch nicht bekannt sind, noch nicht bekannt ist, wer ist Täter, wer ist Opfer, dann kann man möglicherweise einen aktuellen Missbrauchsfall aufklären. Und das ist schon sehr motivierend.
Sexueller Kindesmissbrauch und das Versagen der Gesellschaft. Das war ein Beitrag von Mirko Smiljanic. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute vom Mark Lotz Trio. Nach den Nachrichten geht's im Deutschlandfunk weiter mit den Jazz Facts. Darin ein Porträt des israelischen Pianisten Jonathan Avishai. Ihnen noch einen angenehmen Abend. Im Studio war Carsten Schröder.